SWR Kultur am Samstagnachmittag. Morgen ist der erste Advent. Zur Ruhe und Besinnlichkeit möchte uns der erfolgreichste und bekannteste Jazz-Trompeter Deutschlands in der Adventszeit einladen. Till Brönner ist auf Weihnachtstournee mit dem Programm Silent Night. Es führt ihn und seine Band nicht nur in Konzerthäuser, sondern auch in Kirchen. Und darüber hinaus hat er gerade ein Kochbuch mit italienischen Rezepten und Musikvorschlägen veröffentlicht und sich auch als Fotograf einen Namen gemacht. Kirchen kochen, komponieren aber vor allem Jazz spielen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich freue mich, Till Brönner, einen schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Sie beschenken Ihr Publikum mit einer schönen, besinnlichen Auszeit, wenn es Ihrem Weihnachtsprogramm lauscht. Dafür sind Sie seit Anfang November auf Tour. Es sind 30 Konzerte in 27 Städten. Herr Brönner, das klingt sehr anspruchsvoll. Was tun Sie denn selbst für Ihre Ruhe und Besinnlichkeit?
Also in der Tat ist es so, dass ich dieses Jahr eine Tournee, die dieser Länge so auch in meinem Leben noch nicht vorgekommen ist, absolviere. Und da gibt es hier und da mal den kleinen Off-Day, den ich sehr genieße, an dem ich mir gar keine Pläne mache, aber versuche doch so gut wie es geht auch vor die Tür zu kommen und ein bisschen zu spazieren. Deutschland stellt man sich tatsächlich immer sehr klischeeartig vor. Wenn man wirklich mal rausgeht, dann stellt man fest, es ist ein sehr diverses und sehr interessantes Land.
Das finde ich ja toll, dass Sie quasi ein Plädoyer jetzt hier so geschickt unterbringen, auch in Deutschland Urlaub zu machen oder sich Deutschland anzuschauen. Sie selber haben ja einen zweiten Wohnsitz, nicht unbedingt in Halle oder in Erfurt oder in Dortmund, sondern in Los Angeles.
Ja, das ist richtig. Während Corona war das sehr, sehr schwer für mich, das aufrechtzuerhalten. Aber inzwischen haben mich meine Aktivitäten tatsächlich auch wieder in Richtung Platten produzieren und dergleichen mit meinen kalifornischen Freunden zusammengebracht. Aber ich genieße dieses Hin und Zurück, beziehungsweise auch dieses Unterschiedliche, diese Kontraste sehr und halte die übrigens auch für jedes Ergebnis ganz, ganz wichtig. Also zu sagen, an einem Ort ist es so toll wie nirgendwo anders, das habe ich noch nie gemacht.
Wir sind ja bald in der Adventszeit, beginnt morgen. Ihre Weihnachtskonzerte haben eine gewisse Tradition. Sie erarbeiten immer ein neues Programm. Jetzt habe ich mich gefragt, der Jazz, warum eignet der sich möglicherweise besonders gut, um eine feierlich und fröhliche Stimmung zu produzieren? Nicht nur bei Ihnen, sondern auch beim Publikum.
Ja, mein Gedanke dazu ist eigentlich immer, dass es nicht zwingend Jazz und Jazzmusik sein muss, mit der man diese Art von Festlichkeit verbreiten kann. In der Regel ist es ja vor allen Dingen auch ganz andere Musik, sondern ich glaube, es kommt am Ende auf den Impuls an und den Künstler, der sich vornimmt, genau dieses Programm für diese ja sehr besondere Zeit des Jahres, die quasi mit dem 1. Dezember auch überall Einzug hält, zu zelebrieren. Und da ist natürlich die persönliche Handschrift die allerwichtigste. Ich glaube also der Impuls, dass ich sage, ich mache das und ich tue das auf meine Art, so dass zum Beispiel Till Brönner-Fans den weihnachtlichen Till Brönner erleben und so wie er das Fest und alles drumherum empfindet, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Sie wollten ja auch unbedingt in Kirchen spielen. Sie spielen ja auch in großen Häusern wie dem Festspielhaus in Baden-Baden. Aber was hat es mit den Kirchen auf sich? Weswegen war das ein Wunschort von Ihnen?
Na, ich komme aus einer Welt, aus einer Familie, wo die Trompete zu Weihnachten oder zu anderen Festtagen immer eine ziemliche Rolle gespielt hat. Und es ist erstaunlich und gleichzeitig sehr nachvollziehbar, was Menschen, wenn sie sich in einem Raum wie einer Kirche versammeln, auch wenn dort vielleicht ein etwas ungewöhnliches Kirchenkonzert in Anführungszeichen stattfindet, so an Stimmung mitbringen. Insbesondere jetzt schon im November ist das immer noch von sehr, sehr, ich sag mal, besonderer Widmung gekennzeichnet. Denn wer im November in einem Weihnachtskonzert geht, der meint es wirklich ernst und ich freue mich immer zu sehen, wie die Menschen dann aus der Kirche rauskommen und das Gefühl haben, jetzt kann Weihnachten eigentlich kommen, obwohl es noch November ist.
Ich habe gelesen, dass Sie im Alter von 9 Jahren eine Trompete geschenkt bekommen haben. War das zufällig zu Weihnachten?
Das war nicht zu Weihnachten, das war zur Kommunion damals. Das war auch ein Wunsch. Also ich bin nicht überrumpelt worden mit der Idee. Man ahnte schon, dass der kleine Till mit der Trompete was im Schilde führt. Und das war natürlich trotzdem eine ganz, ganz tolle Situation für mich. Ich bin sowas Ähnliches wie ein Musikant statt einem Musiker. Also ich kriege aus so diversen Instrumenten irgendwie immer was Brauchbares raus und so war das bei der Trompete auch. Ich bin also sofort ans Werk und dann kam der Lehrer und sagte so, jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen, damit du dir keine falschen Sachen aneignest.
Sie sind 1971 in Viersen geboren, aufgewachsen in einer musikalischen Familie, aber vor der Trompete kam ja wie bei sehr, sehr vielen Kindern zunächst die Blockflöte und die ist oftmals eher verhasst. Können Sie sagen, ob Sie irgendetwas Brauchbares auf der Blockflöte gelernt haben, was dann für Sie als Trompeter wichtig war?
Es waren die Noten. Es waren die Noten und das Lesen von Noten, die ich mit der Blockflöte mir angeeignet habe, quasi die Theorie der Musik. Und das ist ja bei Kindern manchmal nicht so leicht, weil die spielen halt lieber gerne, statt jetzt irgendwas zu lernen. Und dann war das damals ganz, ganz toll, dass man zuerst mal nach Farben spielte. Dann konnte man die Finger so wie auf Klaviertasten auch irgendwie eher noch mit Farben belegen. Dann kamen Notenwerte dazu. Und irgendwann ging es um die Frage, jetzt hast du richtig gespielt und jetzt hast du falsch gespielt. Bei einer Blockflöte müssen Eltern manchmal doch einiges hinnehmen, wenn das noch nicht so toll klingt, aber da gibt es noch schlimmere Instrumente.
Insofern, ja, die Trompete doch auch, oder?
Ja, die Trompete, das ist interessant, das kann am Anfang komisch oder etwas unbeholfen klingen, aber die Frequenz der Fortschritte ist tatsächlich wesentlich dichter als zum Beispiel bei einer Geige. Also das Erfolgserlebnis lässt nicht so lange auf sich warten und dann freuen sich auch Eltern bei der Trompete schon ziemlich dolle.
Aber das sagt natürlich ein an der Trompete talentierter Mensch. Ich meine, die Herausforderung, gerade den Ansatz zu entwickeln bei der Trompete oder man hat nur 3 Ventile, um die Töne zu intonieren, ist doch schon auch eine große Herausforderung für einen kleinen Jungen.
Ja, am Anfang denkt man ja auch, das kriegt man nie hin, aber das Rumprobieren und dann der erste Lehrer, der einem schon auch nochmal erklärt, wo die Töne eigentlich liegen und warum man dafür eigentlich in der Kombination nur 3 Tasten benötigt und dass der Mensch dieses Instrument in der Hauptsache bedient und auch entscheidet, was da rauskommt vorne. Das hat mich natürlich über die Jahre einiges an Zeit gekostet und ich war tatsächlich auch mal in einer großen Krise. Die kamen relativ spät, da habe ich also weit über 10, 12 Jahre schon Trompete gespielt, als ich plötzlich das Gefühl hatte, das klappt alles technisch gar nicht mehr. Und da hatte ich das große Glück, in die Hände eines wunderbaren Trompetendoktors, wie ich ihn heute noch nenne, zu fallen, der mich damals aufgeklärt hat, dass dieses Instrument vom Spieler selber bedient wird und wirklich jegliche Fehler in Anführungszeichen auf den Spieler selber zurückzuführen sind und dass man da auch selber rauskommt, wenn man nur die richtigen Handgriffe beherzigt.
Haben Sie da schon den Schwenk von der Klassik weg zum Jazz gemacht gehabt? Weil Sie haben ja angefangen mit klassischer Trompete und dann kam ein Moment, wo Sie umgeschwungen sind zur Jazz-Trompete.
Ja, ich hatte tatsächlich diesen Schritt zum Jazz schon unternommen und war auch sehr glücklich damit. Also es war nicht die Frage, ob ich gegebenenfalls durch diese Musik in Schwierigkeiten geraten war. Ganz im Gegenteil, das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht und mich zu mir selber geführt eigentlich. Aber tatsächlich war technisch etwas in meinem System aufgetaucht, das wie so eine Art Unachtsamkeit war. Es hatte sich etwas eingeschlichen, dessen ich nicht so richtig gewahr war. Und dann sagte mein Lehrer, pass mal auf, da hast du so einen Fehler im System, den können wir abstellen, aber das geht nicht über Nacht. Und wenn du dich jetzt nochmal richtig auf deine Hinterbeine stellst, dann kriegen wir das in einem Jahr abgestellt und dann wirst du immer besser, je mehr du übst, statt schlechter. Und am Anfang habe ich gedacht, der spinnt. Und heute weiß ich, dass es das Beste ist, was man über Trompete erfahren kann. Und tatsächlich unterrichte ich genau mit diesem Mann heute in Dresden an der Musikhochschule ganz, ganz viele Trompeterinnen und Trompeter, weil wir uns zusammengetan haben aufgrund auch dieser Erfahrung. Und wir bieten ein duales System, wenn man so möchte, an für Trompeten-Nachwuchs. Das ist in dieser Form, ich glaube, in ganz Europa nicht gibt.
Ich wollte gerade nachfragen, weil ja, Studierende profitieren doch davon, wenn der Professor oder die Professorin wirklich schon viele eigene Erfahrungen gemacht hat am Instrument und auch Krisen überwunden hat. Teilen Sie sich diese Professur? Habe ich das richtig gelesen?
Das ist korrekt.
Das ist ja sehr modern. Geteilte Führung.
Ja, in der Tat ist es so, wir haben da schon 2009 von Anfang an mit geliebäugelt und waren sehr happy, dass die dortige Musikhochschule das Gefühl hatte, dass das nicht nur ein Verlegenheitskonzept ist, aufgrund von zum Beispiel viel Zeit oder so, die man investieren müsste, sondern es war eine Idee, die verstanden wurde und bis heute, vor allem nach ungefähr 15 Jahren, die wir jetzt dort sind, schon einige Erfolge vorweisen kann. Wir sind da sehr happy drüber.
Sie sind ein Crossover-Talent. Die Grenzen des Genres interessieren Sie nicht. Und das sieht man auch daran, mit wem Sie alles schon zusammengearbeitet haben. Mit dem Bariton Thomas Quasthoff aus der Klassik, Gregory Porter aus dem Soul, die Sängerin Joy Denelani, Hildegard Knef, der Jazz-Pianist Dave Brubeck, Posaunist Nils Landgren und so weiter und so fort, der deutsche Bassist Dieter Ilk. Wie prägt es einen Musiker, wenn er beim Spielen auf andere Musikerinnen und Musiker hören muss, auch ihnen Platz geben muss, reagieren muss? Das sind ja alles Werte, die im Jazz von besonderer Bedeutung sind.
Ich würde generell sagen, dass Musik natürlich in dieser Disziplin sehr, sehr gut ist und dass eigentlich kein Musiker sagen würde, dass er auf seine Art oder in seinem Segment nicht kommuniziert mit seinem Gegenüber. Manchmal sind das auch 100 Musiker und obwohl die alle nach Noten spielen, klingt eben doch jedes Orchester anders. Das ist ein Phänomen. Im Jazz ist es so, dass man auf der Basis dessen, was man sich über viele Jahre antrainiert hat, vor allen Dingen das Unerwartete, das Spontane miteinander sucht, von dem man weiß, dass man es mit dem nötigen Rüstzeug auch auf der Bühne nicht fürchten muss. Und das ist wirklich toll. Wir verhandeln quasi auf der Bühne vor Publikum etwas, von dem wir noch nicht wissen, wie es am Ende ausgehen wird. Aber wir hoffen es doch im Einklang am Ende des Tages getan zu haben. Und nachdem wir da auf der Bühne lustige Sachen gemacht haben, dann gehen wir doch mit einem gemeinschaftlichen Verständnis da wieder runter. Und der Applaus ist ein schönes Gefühl in dem Augenblick.
Das wäre ja etwas, was man sich auch insgesamt nicht nur auf den Bühnen dieser Welt wünschen würde, sondern insgesamt in unseren Gesellschaften. Viele nehmen ja wahr, dass sich in der Welt die Rücksichtslosen ausbreiten, die Egoisten und Autokraten. Was bewegt Sie als Jazzmusiker und natürlich auch Ihre Band in solch einer Zeit, dennoch ein besinnliches Weihnachtsprogramm auf die Bühne zu stellen?
Es ist vielleicht sogar gerade dieses besinnliche Weihnachtsprogramm. Das merken wir bei den Konzerten, dass den Menschen das Gefühl gibt, mal für 2 Stunden die Zeit anhalten zu können und mal wirklich überhaupt an gar nichts denken zu müssen, das den Alltag so in Frage stellt, so häufig. Es gibt viele Sorgen, berechtigte Sorgen. Auch unser Land hat gerade viele Fragen zu beantworten. Wo kommen wir her? Wo soll es eigentlich hingehen? Warum ist es schwerer denn je offenbar, wirtschaftlich auch Erfolge zu erzielen? Woher kommen Zukunftsängste? Aber dabei helfen tatsächlich Konstanten, um festzustellen, dass eine gewisse Grundstabilität doch eigentlich immer ganz gut zu erreichen ist, wenn man zuversichtlich bleibt und wenn man seine 7 Sachen beieinander hält. Aber natürlich soll vor allen Dingen auch das Abschweifen und das Genießen und vielleicht sogar eine kleine Reise zurück in die Kindheit ein bisschen helfen, diese Gedanken zu ermöglichen.
Das ist jetzt ein wunderschönes Stichwort, wie ich zu Ihrem Kochbuch kommen kann. Denn Ihre Kindheit war so, dass Sie mit Ihrer Familie einige Jahre in Rom gelebt haben. Und das ist der Brückenschlag zu dem Kochbuch, das Sie gerade veröffentlicht haben. Ich würde sagen, es ist eine Art biografisches Kochbuch. Ciao Roma heißt es. Da sind nicht nur italienische Rezepte enthalten, sondern man sieht auch Fotos von Ihnen als Kind. Sie garnieren das Ganze auch mit Musikvorschlägen, die man also quasi zum Menü reichen sollte. Und das ist natürlich die wichtige Frage, was essen die Römer zu Weihnachten?
Ach, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Und es ist, glaube ich, nicht zwingend von Kälte oder dergleichen begleitet. Aber im Norden ist man bestimmt ein bisschen schwerer. Und viele Gerichte, die wir auch in Deutschland schätzen, kommen und stammen aus dem Norden. Also der Ossobuco Milanese, das ist eine geschmorte Beinscheibe sozusagen mit viel Rotwein und Gemüse auf dem Kartoffelpüree oder mit einem Risotto. Das ist schon was Feines und es kommt nicht zwingend aus Rom. Aber es ist in meinem römischen Kochbuch eben auch zu finden, weil es sich inzwischen zu einem wirklich internationalen Gericht entwickelt hat. Die Weihnachtszeit ist in Italien ein bisschen bunter, ein bisschen mehr Lametta, könnte man fast sagen. Überall in jeder Bar gehört so ein kleines Gummi-Weihnachtsbäumchen, das aber in unterschiedlichen Farben immer leuchtet dazu. So wie an Ostern auch die Ostereier mit ganz großem Zellophan, buntem Zellophan verpackt sind und somit riesengroß und ein bisschen drüber für unsere Verhältnisse wirken. Aber das ist jenseits der Alpen öfter mal der Fall und passt auch, finde ich, zur Region.
Es stecken eine Menge Rezepte drin. Haben Sie die alle vorher selber gekocht, vielleicht für Ihre Familie verwöhnt?
Ja, das darf ich so sagen. Es wäre auch nicht sehr authentisch, wenn ich nicht bei jedem Gericht wüsste, wo die Stromschnellen lägen. Hatte aber auch wirklich ganz, ganz tolle Unterstützung, sowohl von Seiten des Verlags, der ein ausnehmend kochbuchorientierter Verlag ist. Und da war natürlich die Expertise und auch die Experten um mich herum einfach eine unglaublich willkommene Angelegenheit, um einfach nochmal Praxis und Abläufe bis hin zur Fotografie. Also das hätte ich ja am liebsten alles selber gemacht. Aber man muss sich tatsächlich in dem Augenblick ein bisschen der Realität zu wenden und sowohl kochen als auch fotografieren, das wird irgendwann nicht mehr praktikabel.
Was würden Sie denn sagen, was ist die wichtigste Zutat beim Kochen?
Ich glaube, dass man gut daran tut, mit wenigen, aber extrem hochwertigen Zutaten etwas zu zaubern, das einem nicht sofort überfordert, dass einem nicht sofort das Gefühl gibt, oh Gott, das möchte ich aber jetzt kein zweites Mal machen. Und wenn man mit guten Zutaten gut umgeht und weiß, welche kleinen Fehler man vermeiden kann und wie leicht das ist, Fehler zu vermeiden, dann wird man in der Lage sein, mit einem einigermaßen normal gefüllten Kühlschrank auch unangemeldete Gäste spontan glücklich zu machen. Und das ist letztlich wie die Idee dieses Buches Ciao Roma.
Liebe ist die wichtigste Zutat. Stimmen Sie zu?
Ja, da stimme ich natürlich zu. Also jemand, der jetzt kein Koch ist oder für Essen übrigens auch nicht viel übrig hat, für den wird auch dieses Buch natürlich keine große Bereicherung sein. Aber ich finde, dass Kochbücher, die eben nichts Persönliches ausstrahlen und den persönlichen Ansatz irgendwie auch verspüren und versprühen, dass die natürlich auch nicht wirklich gerne gelesen werden. Ich habe ganz bewusst meine persönliche Geschichte erzählt und warum mich als Kind diese Grunderfahrungen, diese Gerüche und Aromen in Süditalien oder in Italien, in Rom, wo wir aufgewachsen sind, wir Kinder, warum mich das so begleitet hat mein ganzes Leben. Und daher kommen auch die Bilder. Und es ist ein Kochbuch, ich glaube, für jeden. Es verlangt einem nicht viel ab, aber man muss für Italien schon ein bisschen was überhaben.
Wir erfüllen Ihnen jetzt zum Schluss des Gesprächs einen Musikwunsch. Er hat aber nichts mit Italien oder Rom zu tun. Er hat auch nichts mit Los Angeles zu tun, sondern mit New York. Es ist das Lied Sunday in New York, gesungen von Shirley Horn aus dem Jahr 1965. Was bedeutet Ihnen dieser Titel, Herr Brönner?
Also erstmal ist New York natürlich die Jazzstadt überhaupt, aber auch in Italien findet man unglaublich gute Jazzmusiker. Und wenn man sich vielleicht auf etwas einigt, das vielleicht auch Menschen, die nicht nur Jazz-Experten sind, erreicht, dann ist sowas wie Shirley Horn, eine der besten und großartigsten Sängerinnen überhaupt, immer eine sehr, sehr gute Wahl. Und Shirley Horn war ein großer Miles Davis-Fan und da kommt die Trompete mit ins Spiel. Insofern ist Sunday in New York, glaube ich, ein sehr, sehr passendes Stück.
Vielen Dank, Till Brönner in SWR Kultur am Samstagnachmittag.
Vielen Dank für Ihre Zeit.